Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Um Ihnen die Unterscheidung einfacher zu machen, hatte ich eigentlich vor, dass wir uns jetzt nach Geschlechtern getrennt hinsetzen. Das hat nicht ganz geklappt. Macht's für Sie noch ein bisschen schwieriger. Ich, Volker Stephan, bin der Mann und sitze in der Mitte. Und links und rechts von mir sind die beiden Damen. Und begrüßen Sie bitte ganz herzlich Frau Dr. Claudia Beinert und Nadja Beinert.
Hallo, guten Morgen.
Hallo.
Möchten Sie kurz noch was Nettes sagen? Ich brauche jetzt ungefähr noch 20 Sekunden, dann sind Sie erst wieder dran. Was Nettes zum Publikum?
Ja, wir heißen Sie herzlich willkommen hier zu unserer kleinen Gesprächsrunde auf der Messe. Wir sind heute hier, weil wir über unseren Roman Revolution im Herzen, die heimliche Liebe des Karl Marx sprechen wollen. Und dieser Roman entführt Sie in das 19. Jahrhundert.
Genau,
ja,
da.
Und bitte. Falle ich dem Mann gleich ins Wort. Und wir wollen in unserem Roman ja einen etwas anderen und neuen Blick auf Karl Marx werfen. Und aus diesem Grund haben wir eine ganz ungewohnte Lektüre von Karl Marx auch mitgebracht. Und das werde ich Ihnen einfach kurz so zur Einstimmung auf den etwas anderen, den ja privaten, dem emotionalen Karl Marx gerne vortragen, wenn du einverstanden bist.
Sehr gerne.
Okay.
Wenn ich es nicht lesen muss, immer.
Dieses Werk verfasste Karl Marx 1836, da war er also 18 Jahre alt, frisch verliebt, zum Studieren nach Bonn bzw. nach Berlin gegangen und hatte wahnsinnige Sehnsucht nach seiner Jenny, die eben später seine Ehefrau wurde, Jenny Marx. So muss ich nicht dich ringen im heißen Seelenstreit, zu dir hin anzudringen, von Fesseln kühn befreit. Mir wird kein liebes Zeigen, kein einzig gütig Wort, und deine Lippen schweigen, und meine Glut brennt fort, bis sie im Nichts verrauchet, so unbefriedigt leer, bis ich den Geist verhauchet, der einst so liebe her. Vergebens will ich saugen, von oben Licht und Glut, du wendest weg die Augen, und mir entsinkt der Mut. Das klingt doch mal ganz anders als das Kapital, würde ich sagen. Also das ist eines der Liebesgedichte, die Karl Marx in seinem Buch der Liebe 1836 verfasste.
Ein schönes Gedicht. Wissen Sie noch, welche der beiden Beinhardt-Schwestern das vorgelesen hat gerade? Wer ist für Nadja? Bitte Handzeichen. Wer glaubt, dass Claudia es vorgelesen hat?
Oh,
dann haben Sie sehr gut aufgepasst. Die beiden bauen sich selbst und uns nämlich immer eine Eselsbrücke, wie man sie auseinanderhalten kann. Sie setzen sich alphabetisch hin. Wer jetzt mit dem Alphabet nicht ganz so bewandert ist, dem helfe ich gerne noch ein bisschen weiter. Das C ist links im Alphabet, steht also links vom, oder das N für Nadja steht rechts im Alphabet. Jetzt ist das ein bisschen schwierig für die beiden, weil die müssen es immer umgekehrt denken. Das sehen Sie auch auf Pressefotos, links Claudia, rechts die Nadja. Und die müssen das Alphabet, also weil wir sitzen ja in diese Richtung und da ist die Nadja links und die Claudia rechts.
Ich würde sagen, Männer sind kompliziert, oder?
Und um das nochmal zu vereinfachen, haben die beiden noch eine kleine Hilfe, eine Eselsbrücke zum Zeigen mitgebracht und das sind so nette kleine Schildchen. Können wir die mal kurz rausholen? Ich frage in der Zeit schon mal, so, prima. Sie sehen, daran merken sich die beiden Beinhardt-Schwestern, wer sie sind. Wenn die das Schild allerdings umdrehen, können wir das auch mal sehen, dann wechseln sie auch schon mal die Perspektive. Das ist wirklich schwierig, ich soll kompliziert sein, habe ich gerade gehört. Ich finde das gar nicht mal so einfach. Kommen wir mal zum Schreiben, links, rechts. Wie teilen sich die Schwestern da auf? So wie hier, wie auf den Pressefotos, linke Seite Claudia, rechte Seite schreibt die Nadja. Wie macht ihr das?
Nee, wir machen das ganz anders. Also natürlich zuerst mal gemeinsam, wie Sie sich sicher denken können. Es gibt da aber einen Teil, wo wir wirklich auch teilweise gemeinsam an einem Tisch sitzen und Sachen besprechen. Das ist gleich der Beginn unserer Arbeit, nämlich wenn wir uns die Handlung für einen Roman überlegen. Und wenn wir diese Handlung einmal gemeinsam gefunden haben, dann schreibt Claudia das Buch zuerst runter und dann bekomme ich das komplette Buch und überarbeite das und es geht dann wieder zu ihr zurück und es geht dann einfach so ein paar Mal hin und her, bis es uns gefällt. Und das ist dann meistens auch so der Termin, wo die Abgabe beim Verlag dann notwendig ist.
Warum schreibt Claudia Beinert zuerst?
Weil Claudia Beinert die Initialzündung hatte. Es war ungefähr vor 7 oder 8 Jahren, Nadja, oder? Wir sind ja beide eigentlich studierte BWLerinnen und kommen aus ganz anderen Richtungen. Also Nadja ist eigentlich Marketing-Expertin, ich bin Finanzexpertin. Ja, und wir hatten dann so 10 Jahre in unseren Berufen gearbeitet und haben gedacht, jetzt müssen wir irgendwie, da muss doch noch was anderes kommen im Leben. Außer Rechnen und Zinsen. Und weil wir immer sehr gerne historische Romane gelesen haben, haben wir dann gesagt, oder habe ich gesagt, ich würde gerne einfach mal einen historischen Roman selber schreiben. Und da Nadja nebenbei auch noch beim Film arbeitet und schon viele Drehbücher gelesen hat, hat sie gesagt, na dann schreib du doch mal und ich lese da mal drüber und sag mal, ob das funktioniert.
Und dieses Sag mal geht dann deutlich zurück mit Worten, mehr Drama, Baby? Oder wie sprechen Sie mit Ihrer Schwester darüber, dass
ja,
vielleicht
durch
so ein bisschen mehr Spannung und
ja,
Kick in der Szene?
Durchaus auch. Also darin, das ist auch so meine Hauptaufgabe. Also Claudia ist eigentlich die Meisterin der Worte, ich ein wenig die Meisterin der Handlung und der Struktur bei uns. Und das ergänzt sich eigentlich sehr, sehr gut.
Und das hat den Vorteil, dass wir Zwillinge bzw. Schwestern sind. Wir sind also natürlich zusammen aufgewachsen. Wir haben unsere Kindheit, unsere Jugendzeit bis zum Studium miteinander verbracht. Und mit wem als mit seiner Schwester oder seinem Bruder kann man so ehrlich sein, kann man halt besser streiten und eben auch ganz klar die Sachen auf den Tisch bringen, die eben im Roman dann noch nicht so gut sind. Da muss man halt, also Nadja ist nicht höflich zu mir, die sagt mir das ja direkt. Und das glaube ich aber, das hilft auf jeden Fall dem Buch, als wenn wir uns immer gegenseitig beweihräuchern würden und sagen würden, es ist ja alles schön, was du gemacht hast. Und wir können darüber auch herzhaft streiten, falls das deine nächste Frage gewesen wäre.
Ja, das klang mir doch ein bisschen zu sehr nach Familienidyll hier, muss ich sagen. Ich habe auch einen Bruder, der sieht jetzt nicht ganz so genauso aus wie ich, weil der ist auch ein bisschen früher geboren, 2 Jahre. Aber mit dem habe ich mich ordentlich gezofft und ich würde auch mich als Kratzbürste bezeichnen. Wie läuft denn so ein Streit ab zwischen Geschwistern über die Jahre und vielleicht dann auch mal beim Schreiben? Wie böse wird das?
Also als Kinder haben wir uns durchaus mal Haare ausgerissen. Das machen wir jetzt nicht mehr. Sondern das ist meist so, dass wir dann einfach am Telefon oder auch, wenn wir uns gegenüber sitzen, heftige Diskussionen führen. Der eine auch mal sagt, du, ich brauche jetzt eine Pause, wir müssen hier abbrechen. Wir müssen erst mal wieder runterfahren. In einer halben Stunde setzen wir uns nochmal an den Tisch und besprechen das gleiche Thema nochmal.
Ich könnte auch einfügen, auf Buchmessen sitzen die beiden nie nebeneinander. Aber da machen Sie sich bitte Ihren persönlichen Reim drauf. Ich weiß aber auch, dass ihr euch sozusagen auch zusammen wegschließt. In der entscheidenden Phase des Romans, so 2 bis 3 Wochen, das klingt ein bisschen nach Geschwistergefängnis. Wenn ihr da rausgeht, sprecht ihr da noch miteinander oder schreibt ihr euch dann lieber?
Ja, dann brauchen wir, glaube ich, erstmal ein paar Tage Abstand. Was ist so, was Nadja gerade ansprach, wenn wir zu Beginn des Buches erst einmal die Handlung finden, da schließen wir uns tatsächlich vor unserer Familie auch weg, in ein Wohnzimmer ein und kommen dann eigentlich nur abends zum Essen raus, wenn das Essen dann auf dem Tisch steht. Und danach, das geht so 2, 3 Wochen ungefähr, so lange brauchen wir, um ganz genau zu sagen, also was soll in jedem Kapitel, in jeder Szene unserem Buch passieren. Und wenn wir das haben, dann brauchen wir erstmal ein paar Tage Abstand, was ganz gut funktioniert, weil ich wohne ja in Würzburg mittlerweile und Nadja in Erfurt und da hat man dann auch wieder ein bisschen räumliche Distanz, was auch bei Geschwistern manchmal gut ist. Und dann freuen wir uns aber auch wieder danach, wieder miteinander zu sprechen.
Schön, wenn die Wunden verheilt sind sozusagen. Ja, dann gucken wir doch mal auf dieses Drama, was in diesem wundervollen Buch verpackt ist. Ist das nicht auf eine Art so ein großer, frei erfundener Kitsch eigentlich? Das Dienstmädchen auf der einen Seite und ihr Herr, dieser große Philosoph, und dann funkt es da. Wie viel ist da Fantasie und ist das nicht eher Kitsch und frei erfunden?
Es ist weder Kitsch noch frei erfunden. frei erfunden, schon deswegen nicht, weil es uns natürlich auch darum geht, dem Leser einen wirklich authentischen Blick in das 19. Jahrhundert zu geben. Und auch bei unserer Recherche berücksichtigen wir alles, was es an historischen Fakten zu den bestimmten Figuren gibt und nur das, wo wirklich Lücken sind, wo die Bücher, die Sachbücher nichts hergeben, die füllen wir mit unserer Fantasie. Und das auch nur so in dem Rahmen, wie es auch wirklich passiert sein hätte können. Also auch mit den Gedanken einer Frau zum Beispiel, wie sie eben im 19. Jahrhundert wirklich gedacht hat. Und eine Lücke bei uns im Roman, eine schöne Lücke eigentlich, waren die Geschehnisse um unsere Heldin Lenchen Demuth. Das ist ja die Dienstmagd von Karl Marx, die nicht nur Karl, sondern auch Jenny bis an deren Lebensende treu begleitet hat durch alle Höhen und Tiefen. Und da konnten wir eben als Autorin ein wenig wirklich die Fantasie walten lassen, wohingegen bei Karl Marx und seiner Frau sehr, sehr viel überliefert ist. Da sind Briefe überliefert, die sehr viele Details aus dem Alltag enthalten haben, die wir natürlich auch versucht haben, so gut wie möglich unterzubringen, dass sie da wirklich ein bisschen Alltagsleben der Familie Marx auch mitbekommen.
Müssen wir die Geschichte von Karl Marx also neu denken? Es ist nicht so das klassische Rollenschema, die Dienstmagd ist ohne ihre Herrschaften nichts, sondern müssen wir umgekehrt fragen, was wäre eigentlich Karl Marx ohne Lenchen Demuth gewesen?
Ich würde sagen, also ja, ich würde es so formulieren, was wäre Karl Marx ohne seine Ehefrau und sein Dienstmädchen gewesen? Also es waren beides sehr, sehr wichtige Frauen, die ihm auf ihre Art den Rücken stärkten. Also Jenny war seine starke Partnerin, auch seine Gesprächspartnerin, natürlich die Mutter seiner vielen Kinder, seine Jugendliebe, mit der er viele Jahrzehnte verheiratet blieb, eben natürlich bis zum Tod. Lenchen Demuth, das Dienstmädchen, war eine selbstsichere Frau. Sie war eine Frau, die der Familie ja in bitterster Armut einfach den Rücken frei hielt, die Gläubiger abwehrte, die, wie Engels später in der Grabrede für Lenchen betonte, die auch in Parteisachen Rat gab. Also es war eine, glaube ich, eine sehr lebenserfahrene wurde sie und menschenkluge Frau auch, eine gute Beobachterin. Und das macht sie natürlich auch für uns als Autoren zu einer guten Beobachterin, was das Leben von Karl Marx angeht. Also fern der, sagen wir mal, politischen Fassade, die er da versucht hat, ja dann auch, als es um die Affäre mit ihr ging, da aufrecht zu erhalten.
Die Affäre ist ein gutes Stichwort. Da ist ja auch ein Kind draus geworden. Aber woher wissen wir das denn? Weil die Quellen sind da ja doch eher rudimentär. Also es ist noch nicht zu Ende erzählt. Und sie neigen ja dazu, große Figuren der Geschichte über Nebenfiguren zu erzählen, das Leben darzustellen. Und jetzt eben über Lenchen Demuth. Die muss man ja erstmal finden, wenn nicht Briefwechsel oder anderes haarklein dokumentiert sind. Woher wissen wir das also, wie politisch engagiert sie war, wie wichtig sie für die Familie war?
Weil es glücklicherweise im 19. Jahrhundert im Vergleich eben auch zum Mittelalter, wo unsere letzten Vorgängerromane spielen, weil es eben aus der Zeit viel Notiertes überliefert gibt. Es gab ja im 19. Jahrhundert schon Zeitungen zum Beispiel. Es gab viele Sachen, Bücher, die eben viel einfacher vervielfältigt werden konnten und gedruckt werden konnten. Und wir haben gerade über Lenchen Demuth sehr viele Zitate von Zeitgenossen von Marx eben dann, die Marx überlebten und die dann bestimmte Sachen auch festgehalten haben wussten. Zum Beispiel ein Zitat finden wir sehr schön, ist hier hinten auf dem Rücken unseres Buches abgedruckt, wenn ich das mal vorlesen darf. Das war nämlich das Zitat, was wir als allererstes über Helena Demuth gelesen haben und wo wir dachten, wow, das ist eine Frau, über die können wir mal einen Roman schreiben. Dieses Zitat stammt von Wilhelm Liebknecht, das war ein Begleiter von Karl Marx. Und zwar sagte der über Lenchen, sie hieß mit bürgerlichem Namen Helena Demuth, aber sie wurde von allen nur Lenchen gerufen. Selbst von Wilhelm Liebknecht. Lenchen hatte die Diktatur im Hause, Frau Marx die Herrschaft. Und Marx fügte sich wie ein Lamm dieser Diktatur. Lenchen hätte sich für Karl geopfert. Sie kannte ihn mit seinen Launen und Schwächen und sie wickelte ihn um den Finger. Das ist nur eines der spannenden Zitate.
Ja, da sitzen wir also mittendrin bei Dingen, die uns eigentlich nichts angehen, aber die ja immer so super spannend sind. Ich würde jetzt gerne mal die Schilder ins Spiel bringen und die beiden Beinert-Zwillinge fragen, wer von Ihnen beiden hat schon mal heimlich das Tagebuch oder Liebesbriefe der anderen gelesen? Wir haben vorher verabredet, wer nicht antworten möchte, antwortet nicht. Wenn dreimal eine nicht antwortet, bin ich als Moderator raus. Bangen Sie bitte mit mir. Was steht da? Claudia hat schon mal Nadjas.
Klar.
Gut, das vertiefen wir vielleicht später woanders.
Vielleicht in der Rotunde dann.
Es sei denn, es gibt Gesprächsbedarf dazu? Nicht. Sehr schön. Wir sind also dabei, das hat ja was, wenn ich mich für das Privatleben von Menschen interessiere, mit denen ich nicht zusammenlebe. Ich versuche, an den Briefwechsel zu kommen. Ich bin auf einmal, fühle ich mich in Hausgeburten mit rein. Ich beerdige Menschen mit bei den Trauerfällen in der Familie. Ich erlebe den Seitensprung auch selbst mit. Und da frage ich mich doch, ist das Paparazzo? Ist das eine geheimdienstliche Tätigkeit? Oder ist das ein modernes Stalken, was Sie da betreiben? Und funktioniert das Ganze nur, weil es eher ja ein posthumes Stalken ist? Also ich mische mich in Angelegenheiten Verstorbener schon ein? Oder wie fühlt man sich als Autorin in so einem Fall?
Ich fühle mich da gar nicht als Stalker, sondern ich möchte einfach, oder wir möchten da einfach den Leser an allem teilhaben lassen, was passiert ist. Und das ist, also Karl Marx war auch nur ein Mensch, auch alle, die ihn umgeben haben. Und da gehören auch Ausrutscher, auch traurige Geschichten, auch mal Lügen, das gehört dazu. Das macht uns Menschen aus und damit muss man dann auch umgehen lernen und versuchen auch aus solchen Krisen herauszukommen und solche Probleme zu bewältigen.
Und hinzu kommt, glaube ich, dass wir in unseren Büchern grundsätzlich ja auch Karl Marx oder Lenchen, dass wir nicht werten. Also wir verurteilen die Menschen nicht dafür. Wir präsentieren ihnen als Leser die Geschehnisse, wie sie passiert sind und natürlich die Emotionen der einzelnen Personen. Und sie sind dann gefragt, sich ein eigenes Bild zu machen. Sie können dann urteilen, aber wir verurteilen da niemanden erstens. Und zweitens, auf die Frage vielleicht doch auf das Stalking hinbezogen, so ein Autor, den kann man ein bisschen vergleichen mit einem Schauspieler. Wir werden nämlich oft gefragt, beschreiben in unseren Büchern regelmäßig Geburten, auch sehr tragische Geburten. Damals hat man Schnittgeburten gesagt im Falle von Luther, also heute sagt man Kaiserschnitt. Ob wir das denn alles schon so erlebt hätten? Und wir haben natürlich noch nicht alles erlebt, was im Buch steht, was in unseren Romanen, was wir beschreiben. Aber wie gesagt, man ist da ein bisschen wie ein Schauspieler. Ein Schauspieler, der Alkoholiker spielt, der natürlich Tote spielt, das kann er alles noch nicht erlebt haben. Also da ist der Autor, genauso wie der Schauspieler, gefragt, sich einfach durch Gespräche mit Betroffenen zum Beispiel, mit Fach- und Sachkundigen dazu belesen. Und dann hat man ja auch immer noch eine eigene rege Fantasie als Autor sowieso, die man regelmäßig schult. Und dann kann man auch solche Sachen erzählen, ohne dass man die alle schon erlebt hat, ohne dass ich zum Beispiel Nadja schon mal einen Mann ausgespannt habe oder mal mit Nadjas Freund eine Affäre hatte. Da kann ich auch trotzdem drüber schreiben.
Prima, damit ist mir die nächste Frage schon für die Schilder abgenommen worden. Das wollte ich nämlich fragen, wer hat der anderen schon mal als Teenagerin zum Beispiel einen Freund ausgespannt oder war einfach schneller im Rennen um den einen Auserwählten? Da geht's jetzt tatsächlich ums Eingemachte im Roman. Wir haben, so wie hier am Tisch zufälligerweise, zwei Frauen, die sich um einen Mann reißen. Und da würde es mich natürlich doch schon interessieren, haben Sie da aus der eigenen Vergangenheit als Geschwister zumindest schon mal so eine Idee davon gehabt? Mann, da hat sich aber meine Schwester schneller in den Typen verliebt und möglicherweise auch eher bekommen? Oder gab es mal eine Schwärmerei um einen und denselben? Und wie verhandeln Sie das dann, wenn es um so eine Szene geht, wo ja auch Liebe auf der einen Seite, aber auch Verrat und Betrug an der zweiten Frau, an der Ehefrau, eben auch mit drin stecken.
Also das verneine ich gleich. Also das ist uns noch nicht passiert und ich glaube tatsächlich, das ist biologisch, dass so ein Schalter, sobald die eine einen Mann hat, für den sie sich begeistert, sofort ein Schalter angeht, der bedeutet, okay, der gehört ihr. So war es bei uns zumindest.
Ist aber auf jeden Fall ein Thema, was uns sehr beschäftigt hat für den Roman, weil wir sind ja im Roman in der Situation, dass eben das Dienstmädchen Lenchen Demuth, die eben der jungen Jenny Marx zur engen Freundin geworden ist, die sich dann eben in den Karl verliebt. Und das ist eine sehr, sehr schwierige Situation für sie, also sich in den Mann ihrer Freundin zu verlieben, dann auch noch schwanger zu werden. Und da kam es natürlich dann in den schlimmsten Zeiten der Marxens, die sie im Leben hatten. Und es waren ja die ersten Londoner Jahre ab so 1850 bis 1855. Das waren die schlimmsten Jahre und genau da passierte sozusagen diese unglückliche, nennen wir es mal so, Affäre. Und das war schon auch emotional eine große Herausforderung. Wie geht man da mit den Gefühlen der einzelnen Personen um? Und es waren ja sehr starke Charaktere alle. Also die Jenny Marx war eine sehr starke, auch selbstbewusste Frau. Der Karl Marx war ein starker, sehr willensstarker, fordernder, selbstüberzeugter Charakter. Das war eine Herausforderung auch beim Schreiben. Und deswegen?
Ja.
Und deswegen wollte ich gerade sagen, das ist ja unser fünfter historischer Roman, ist es der Roman, der uns irgendwie am intensivsten beschäftigt hat und wo wir am meisten diskutiert haben. Und wir haben ja noch das große Thema dann auch Adoption in dem Buch, weil Lenchen wird das Kind von Karl Marx nicht behalten, so viel dürfen wir schon verraten. Und dann kommt dieses ja auch sehr emotionale Thema mit hinzu, wie geht es einem adoptierten Kind, wie geht es den Adoptiveltern, wie geht es den leiblichen Eltern in so einer Situation. Und das war die zweite große emotionale Herausforderung.
Apropos Herausforderung, es kommt nochmal eine Frage, jetzt geht die aber an Sie. Ich bitte um Handzeichen, von wem der beiden stammt der Satz, nur im Spiel ist der Mensch ganz Mensch. Wer ist für Claudia Beinert? Wer ist für Nadja? Und wer ist für Schiller? Deren bitte jetzt alle Arme hoch. Pardon, das war natürlich eine Fangfrage. Es geht um die Herausforderung, tatsächlich diese intime Annäherung von Lenchen und Karl zu beschreiben. Wer das miterleben möchte, in der Lesung heute Abend um 19:30 gibt es das im Ballsaal im Süden von Leipzig. Da sind wir drei wieder zusammen. Und jetzt dürfen Sie sich mal erklären lassen, wahlweise von Nadja oder Claudia Beinert, was denn das Besondere, das Erotische zum Beispiel ist an einem dahingesagten C2, C4 oder statt Bauer sucht Frau, Bauer schlägt Dame oder Rochade. Ich will darauf hinaus, dass es sich dreht um eine Liebesszene, die beginnt durch, ausgelöst durch was, Nadja?
Ja, durch ein Schachspiel.
Ist das nicht, klingt das nicht erotisch?
Also als wir Schach für den Roman dafür lernen mussten, war das eigentlich gar nicht erotisch. Und Schach ist, also wir haben als Kinder schon Schach gespielt, aber so wie eben Kinder Schach spielen. Also man will möglichst viele Figuren von dem anderen, einfach nur egal wen, außer dem König natürlich. Und für den Roman, weil Karl Marx ja nachweislich ein sehr, sehr guter Schachspieler war und nachweislich Lenchen Demuth ihn auch im Schach geschlagen hat, haben wir natürlich gesagt, das ist ein wunderbarer Aufhänger, ja, das im Roman einzubauen und auch anhand dieser Schachspiele, die sie miteinander haben, ja so ihre Annäherung aufzuzeigen. Und dafür haben wir eben Schach gelernt. Das war sehr schwierig. Schach kann ein sehr strategisches Spiel sein, ein sehr psychologisches. Ich habe da Respekt vor jedem Schachspieler, der das, wie gesagt, mit nicht nur mit Material auf Materialgewinne aus ist und das spielt. Es war ja eine Herausforderung. Ich habe dann kurzzeitig tatsächlich überlegt, ob ich in einen Schachclub in Würzburg eintrete, damit ich mir die vielen komplizierten Sachen erklären lasse, was ich da nicht gemacht habe. Ich habe dann viel im Internet auch geschaut und mir große Spiele angeschaut von Bekannten.
Und wie man sich flüchtig über die Hände streicht, wenn man die Figuren bewegt, das kommt in Schachclubs, glaube ich, ganz gut, oder?
Ja.
Ich habe noch eine Frage ganz kurz. Wer ist eigentlich häuslicher von Ihnen beiden, wenn Sie nochmal zum Schild greifen würden, häuslicher. Was steht da zu lesen? Nadja ist häuslicher. Nadja, okay, Übereinstimmung. Weil dieses Buch gibt nämlich auch, weil es einen tiefen Einblick gewährt in das 19. Jahrhundert, auch Haushaltstipps. Und da gebe ich Ihnen zum Beispiel einen beim Fensterputzen. Kennen Sie das leidige Thema? Ich muss das bei mir zu Hause auch machen. Nadja wird das auch wissen. Claudia dann wohl eher nicht, wenn sie nicht so häuslich ist. Halbieren Sie eine Zwiebel und reiben Sie die Fenster vorher ab. Dann geht der größte Dreck weg. Habe ich gelernt, finde ich großartig. Es gibt also auch ein paar Haushaltstipps. Wir haben noch nicht so ganz viel gesprochen darüber, warum das keine Abhandlung des Kommunismus, des Standardwerks des Kapitals ist. Warum? Weil Sie das einfach nicht ausdrücklich erzählen, ist die eine Seite. Die andere, es wird allerdings auch natürlich sehr viel transportiert darin. Mich interessiert, sind wir eigentlich, egal woher wir jetzt kommen, ob wir im Westen aufgewachsen sind oder im Vereinigten Deutschland oder im Osten, sind wir eigentlich mit Marx im Reinen? Sind Sie mit Marx im Reinen? Und wie konnten Sie sich dieser Figur, dieser Seite des Menschen, des Philosophen nähern?
Also wir sind mit Marx im Reinen, aber das liegt auch daran, dass unser Roman wirklich kein politisches Buch über Karl Marx ist und Karl Marx nicht unsere Hauptfigur ist, sondern unsere Hauptfigur ist Lenchen Demuth. Also eine junge Frau aus einer Kleinstadt, die weder eine Schulbildung hat, also auch nicht lesen und rechnen kann, die sich traut, alleine in eine größere Stadt zu gehen, sich dort als Dienstmädchen zu verdingen und alle Hürden zu nehmen, die das Leben da so für sie bereithält. Das ist eigentlich der Hauptstrang in unserer Geschichte. Das ist Lenchen Demuth, die sich als Protagonist, die als Protagonistin auch die Geschichte als Ich-Erzählerin erzählt. Also sie erleben alle Geschehnisse im Buch durch ihre Augen und dadurch erhalten sie eben auch einen relativ unpolitischen und auch zu Beginn ihrer Zeit einfachen Blick auf die Geschehnisse, aber sie werden eben auch, sie bekommen Sachen, also Lenchen beschäftigt sich mit Sachen, die wirklich Alltagssachen sind, die auch wir heutzutage bei uns vielleicht, die uns auch beschäftigen, als normale Menschen, ohne an der Seite des großen Karl Marx zu leben.
Nochmal eine Schildfrage bitte. Wer hatte in Geschichte von Ihnen beiden die besseren Zensuren? Ja. Claudia und Nadja. Das ist ja wunderbar. Also Sie sehen, das mit der Geschwisterliebe, Sie können noch arbeiten. Es ist Luft nach oben. Dann nehme ich mal, ich nehme an, die wollen beide nicht über ihre schlechten Noten sprechen und loben sich selbst über den großen grünen Klee. Warum schreiben Sie historische Romane? Weil Sie in Geschichte so schlecht aufgepasst haben und jetzt im Nachgang noch was nachholen wollen, also auf dem zweiten, dritten Bildungsweg sozusagen noch ein bisschen Geschichte? Oder schreiben Sie historische Romane, weil Sie über so viel Wissen verfügen aus der Geschichte?
Wir schreiben über, ich antworte mal, oder? Wir schreiben historische Romane, weil wir das ein ganz tolles Genre finden und weil eben zumindest bei uns war es so, dass der Geschichtsunterricht uns in der Schule eben nicht so fasziniert hat. Das war halt häufig einfach eine Anhäufung von Fakten. Und wir eigentlich durch das Lesen von historischen Romanen, also wir haben angefangen, historische Romane zu lesen, da waren wir 16, weil wir darüber für Geschichte begeistert wurden. Also tolle historische Romane können uns ja auch natürlich den Alltag, also eingebunden in den Alltag und in das Denken der Zeit, der Menschen der Zeit, können uns die Geschichte viel lebendiger herüberbringen. Und das fand ich eine ganz, ganz wunderbare Sache. Also mein erstes Buch war, glaube ich, Der Medikus, dann kamen die Säulen der Erde zum Beispiel. Und da hat man auch über diese Bücher natürlich Politik gelernt, aber alles eingebettet eben in, ja, wir nennen das immer so den Atem und die Atmosphäre der Zeit. Ganz interessant, wie ging es Frauen im Mittelalter? Was war die Rolle? Also ich sage das jetzt mal für ein Schulmädchen, haben wir in der Schule nie drüber gesprochen. Was war die Rolle eines zum Beispiel 16-jährigen oder 14-jährigen Mädchens im Mittelalter? Und da ist es interessant zum Beispiel zu erfahren, dass die ja eigentlich keine Kindheit hatten. Ja, die mussten zumindest auch in den einfacheren Ständen, die mussten von Anfang an mitarbeiten. Frauen wurden natürlich sehr früh schwanger und wir wissen alle, worauf auch Frauen im Mittelalter überwiegend reduziert wurden zumindest. Also als auf das ständige Gebären und wieder schwanger werden. Und das waren alles so interessante Sachen, die das fanden wir ganz super an diesem Genre, dass es irgendwie ohne zumindest bei guten Büchern mit dem Zeigefinger so diese Fakten und so belehrend zu sprechen, dass die das so unterbringen konnten und uns da wirklich eine viel bessere historische Welt eröffnet haben. Und die Geschichte sind unsere Wurzeln und da kommen wir her, da kommt unser heutiger Staat her, gerade im 19. Jahrhundert, spielt jetzt eine Rolle bei Karl Marx. Da wurden ja die Wurzeln für unsere Grundrechte gelegt, für unsere Demokratie heute und das ist toll und das ist das beste Genre, was es gibt, finde ich.
Finde ich auch. Ich muss die Begeisterung mit Blick auf die Uhr leider etwas bremsen, aber ich will Sie nicht entlassen, ohne dass Sie uns versprechen, einen neuen Roman zu schreiben. Sie konzentrieren sich immer auf Frauen. Jetzt stelle ich mir das schwierig vor, beispielsweise sich als historische Person jetzt Angela Merkel mal rauszunehmen. Welche Frau an ihrer Seite fällt mir keine ein. Bei Päpsten so im 17., 18., 19. Jahrhundert hätte ich jetzt auch so Schwierigkeiten. Wen bieten Sie uns denn als nächstes an?
Wir bieten ebenfalls wieder eine spannende junge Frau an, die sich auch mit den Widrigkeiten des Lebens rumschlagen muss. Das neue Buch spielt ebenfalls im 19. Jahrhundert, also wir bleiben dem historischen Roman treu. Wir haben aber gerade erst angefangen, dafür zu recherchieren. Also das wird erst in 2 Jahren auf dem Bookmarkt sein, denn es wird ein Zweiteiler werden.
Vielen Dank für diese Information. Das Pro-Seminar neigt sich dem Ende entgegen, läuft natürlich weiter in der Heavy Rotation im Schulfernsehen des MDR. Wenn Sie noch nicht genug haben von den Beinert-Schwestern, dann empfehle ich Ihnen um 15:30 Uhr den Stand der Verlagsgruppe Drömer-Knauer, das ist einmal schräg hier gegenüber, B209. Da sind Sie zu Gast bei dem großartigen Kollegen Günter Keil, 15.30 Uhr heute oder heute Abend, wie schon gesagt, 19.30 Uhr im Ballsaal in Leipzig. Das können Sie googeln oder mit der Tram 11 fahren oder der S3 nach Konnewitz. Oder Sie sind morgen um 11.30 Uhr am Stand des MDR hier. Da sind die beiden auch wieder zu Gast. Oder Sie gehen jetzt einfach mit den beiden mit rüber zum Stand. Denn dort lassen Sie sich das neue Buch signieren. Denn das wird erst verkauft am 3. April. Aber hier am Stand von Drömer Knauer gibt es das schon, B209. Und da sind die beiden gleich anzutreffen und signieren auch das Buch. Vielen Dank für Ihr Interesse und vielen Dank Ihnen beiden.
Vielen Dank, dir. Vielen Dank fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.